Live auf der Lehramt.
Dienstwege. Das ist so ein Ding in Schule, aber auch insbesondere in Kirche. Und den Satz habe ich mindestens einmal gehört. Halten Sie sich an den Dienstweg, Frau Schulze. Das war etwas, was ich dann, nachdem ich aus der Schule raus war, nie wieder gehört habe. Also klar gibt es in Unternehmen Hierarchien und Kommunikationswege, wo sich lohnt, die einzuhalten. Aber man hat auch einfach mal die Möglichkeit, Sachen anzupacken und loszulegen. Und das kannte ich so aus Schule überhaupt nicht. Da war der Enthusiasmus, den ich damals noch sehr ausgeprägt hatte, das war da überhaupt nicht erwünscht tatsächlich.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Live after Lehramt und heute habe ich mir mal wieder jemanden aus meinem Team an die Seite geholt. Das ist nämlich die Laura und Laura, ach nein, oh Wunder, hat auch eine Geschichte mit Schule als Ex-Lehrkraft. Da wollen wir heute mehr drüber erfahren und natürlich auch über Lauras Funktion hier im Team. Hi Laura, schön, dass du dabei bist.
Hey Isabel, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir klappern ja hier einfach so das Team ab, so nach und nach in diesem Podcast. Und es war, du standst hier schon so auf meiner Roll, dich irgendwann anzusprechen. Jetzt bist du seit März im Team, richtig?
Seit Februar.
Oder seit April? Seit Februar im Team. Da hast du dich jetzt so weit eingelebt, dass du jetzt dran bist, in den Podcast eingeladen zu werden. Ja, schön. Und heute erfahren wir ein bisschen mehr über dich. Und unser ganzes Team, vielleicht ist das den Hörerinnen und Hörern schon bekannt, lebt ja remote über Deutschland verstreut. Und so kommt es, kurioserweise, dass wir uns noch gar nicht im Real Life begegnet sind, liebe Laura. Aber in 2 Wochen wird es soweit sein, bei unserem kleinen Sommerfest. Genau, aber ja, tatsächlich, unser Team lebt in ganz Deutschland, vom Schwarzwald über Ecke Berlin, da wohnst du so in etwa in der Gegend, über das Rheinland, über Niedersachsen und bis nach Bayern verstreut. Und wir arbeiten trotzdem super effizient zusammen und beweisen täglich, dass Remote-Teams Großes bewegen können. Genau, und du bist in der Berliner Ecke. Und da werden wir auch direkt schon einiges erfahren, so über die Spezialitäten und Feinheiten des Berliner Schulsystems oder beziehungsweise des Brandenburger Schulsystems. Wo warst du genau,
richtig.
Lehrkraft? In Brandenburg,
genau.
Ne?
Brandenburg.
Ja. Okay. Magst du einmal ganz kurz erzählen, wie dein Berührungspunkt mit dem Schulsystem ist? Da wollen wir natürlich gleich ins Detail gehen. Wie kam es dazu und was hast du getan als Lehrkraft?
Ja, also es kam eigentlich dazu, und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, dass ich selber als Schülerin sehr schlechten Religionsunterricht hatte. Jetzt habe ich schon was verraten, ich war Religionslehrerin. Und ich hatte als Schülerin an einem evangelischen Gymnasium, also der war nicht schlecht, der Unterricht, aber ich dachte mir immer so, oh, also so richtig spannend ist das nicht. Hm. Und wir hatten eben, weil wir ein evangelisches Gymnasium waren, auch einen sehr erfolgreichen Schulchor mit einem Chorleiter, der selber auch sehr viele Berührungspunkte mit Theologie hatte. Und wir haben vor allem Kirchenmusik aufgeführt und dieser Mensch, also der war auch Musiklehrer bei uns, der hatte die besondere Gabe, so diese Verbindung zwischen Theologie und Musik darzustellen. Hm. Und das fand ich spannend. Das war das eine, wo ich schon so dachte, boah, eigentlich ist das ja richtig interessant und hat auch Berührungspunkte mit dem eigenen Leben, auch wenn man vielleicht gar nicht spirituell ist oder gläubig. Aber die Themen sind sehr ähnlich. Und der andere Punkt war, dass wir dann in der Oberstufe, da gab es auch Religionsunterricht, spannenden Themen hatten, Religionskritik zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, das geht eigentlich besser. Und ich hatte mich tatsächlich auch für andere Lehrämter beworben. Ich meine, es waren Deutsch und Geschichte, aber da hat mein Abischnitt nicht gereicht und dann ist es Religions- und Gemeindepädagogik geworden. Mhm. Also gar nicht Religion auf Lehramt, sondern Religions- und Gemeindepädagogik.
Und hattest du, als du dich dafür eingeschrieben hast, schon den Lehrberuf ganz gezielt im Hinterkopf?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten damals auch ein Bewerbungsgespräch bei der Uni und da wurde das auch schon abgefragt, um so ein bisschen zu gucken, wohin geht's denn, weil die auch dabei waren, den Studiengang umzustrukturieren. Und das war für mich eigentlich klar, dass Religionsunterricht Platz 1 ist. Ich hätte natürlich auch in die Gemeinde, in die Kirchengemeinde gehen können als Gemeindepädagogin oder ich hätte mich sogar ordinieren lassen können und dann ins Vikariat starten können als Pfarrerin. Das wäre auch nochmal Option gewesen.
Und für dich war aber von vornherein klar, ich gehe in den Lehrberuf und das ist dann bei euch möglich, quasi mit diesem einen Fach Religion und keinem zweiten Fach zu lernen.
Richtig, das ist hier in Berlin und Brandenburg eine Besonderheit. Das gibt es, meine ich, auch in Baden-Württemberg. Aber für Berlin und Brandenburg ist das typisch, dass man mit diesem einen Fach dann an die Schule geht. Das hat Vor- und Nachteile. Einer der Nachteile ist, dass man eben dadurch an mehreren Schulen ist. Also man hat natürlich seine Gruppen, die man unterrichtet. Und je nachdem, ob Religionsunterricht ein- oder zweistündig erteilt wird, hat man je nach Gruppenanzahl auch entsprechende Anzahl an Stunden. Religionsunterricht, also wie gut besucht der ist, das hängt einerseits von der eigenen Elternarbeit ab tatsächlich, aber auch davon, wie Schulleitung und stellvertretende Schulleitung den Religionsunterricht finden. Und da kann es eben passieren, dann auch mal, dass der Stundenplan so ungünstig gestrickt wird, dass der Religionsunterricht eigentlich immer in die Randstunden rutscht und die Schüler und Eltern logischerweise sagen, nee, eine 8. Stunde in der 4. Klasse, das fällt aus, das machen wir nicht. Und so kommt es eben dann, dass man an mehreren Schulen unterwegs ist, also auch mehrere Kolleginnen hat, verschiedene Schülerklientels. Das ist eine kleine Herausforderung.
Ja, das sind all die Fächer, die mit so in Anführungsstrichen wenigen Stunden in einer Lerngruppe unterrichtet werden. Da hast du ja dann auch wahnsinnig viele Lerngruppen, ne? Also das multipliziert ja dann die gesamte Dokumentationsarbeit auch nochmal. Und dann auch noch zwischen den Schulen hin und her fahren. Ah ja, alles klar. Okay, du bist also eine von denen, die Lehrerin geworden sind, weil sie selber was besser machen wollten. Gibt es ja einige. Okay. Und hattest du ein Referendariat dann auch, so wie andere Personen mit zwei Fächern? Und du hattest dann halt eins am Studienseminar, ein Fachseminar? Oder wie läuft das?
Nicht ganz. Also wir hatten im Studium schon sehr viele Praktika in verschiedenen Berufsfeldern, aber auch in Schule natürlich. Und wir haben dann noch so ein berufsbegleitendes Seminar gehabt nach dem Master. Also schon sowas wie ein Referendariat, aber auch nicht wirklich wie ein Referendariat. Ich würde es eher eine Einstiegsphase nennen, wo es eben auch ein Seminar gab mit einer Seminarleitung und Unterrichtsbesuchungen und Begleitung. Aber man hat halt komplett voll unterrichtet, eigenständig. Also da gab es jetzt nicht einen Mentor, den man noch hatte oder ich weiß gar nicht, wie das in anderen Bundesländern heißt, aber man hat wirklich da in der Schule gestanden und losgelegt.
Du warst dementsprechend dann an mehreren Schulen und ich weiß, du warst in so einem Schuldachverband dann wahrscheinlich an verschiedenen Schulen. Dieser EGBO, das ist dann eine Organisation, die mehrere Schulen hat als Träger oder wie ist das genau?
Nicht ganz. Also die EGBO ist die Landeskirche von Berlin und
Ah,
Brandenburg,
alles
die
klar,
evangelische.
verstehe.
Und die Schulen, also die hat natürlich auch evangelische Schulen, die da so ein bisschen angegliedert sind. An denen war ich nicht, weil da ist meine Information, ist das mit dem Einfach Religion schwierig. Deshalb war ich an den normalen staatlichen Schulen unterwegs und da ist man dann eben quasi ein Gast als Lehrkraft.
Okay. Und spiegelt sich das auch im Kollegium wider, dass man da so
Ja,
Zaungast ist? Ja, wie merkt man das
total.
da?
Also es kommt natürlich aufs Kollegium an, würde ich mal sagen, wie insgesamt die Stimmung ist und es kommt auch auf einen selber an. Ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen und so ein Lehrerzimmer ist, so wie ich es erlebt habe, nicht der beste Ort für introvertierte Menschen. Schon gar nicht, wenn man dann irgendwie immer sowieso nur zu den Randstunden da ist oder vielleicht an der einen Schule nur einen Tag, weil du bekommst einfach nichts mit. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, sich zu integrieren dann manchmal. Bei mir ist es zumindest sehr schwer gefallen. Man hat auch keinen Platz im Lehrerzimmer. Das ist ja, höre ich zumindest immer noch so ein Ding,
Kein
dass jeder Lehrer
Sitzplatz.
da seinen Platz ist und dann hast du keinen und musst immer gucken, wer ist gerade nicht da. Das spiegelt sich auch in so ganz simplen Sachen wider, wie Kopien von Arbeitsblättern. Das hört sich so banal an, aber normalerweise ist es ja so, dass Lehrkräfte an den Schulen Arbeitsblätter kopieren können. Es gibt ein Kontingent oder einen Freifahrtschein. Und bei Religionslehrern in Berlin und Brandenburg ist das individuell geregelt. Also da hängt es auch wieder von der Schulleitung ab, ob du in der Schule Arbeitsblätter kopieren darfst oder nicht. Da gibt es ganz verrückte Geschichten noch, die ich dazu erzählen könnte. Da müssen wir mal später drüber reden.
Ja, es hat wieder
Aber
so
das ist,
Schildbürger-Vibes gerade.
genau. Aber das ist so ein Klassiker eigentlich mit dem Kopieren, ne? Und also ich habe immer alles zu Hause kopiert dann zum Beispiel, weil mir das zu doof war.
Ja, ich hatte hinterher auch einen Kopierer zu Hause stehen. Aber bei mir lag es eher daran, dass ich immer kurz vor knapp vorm Gong gekommen bin. Und dann war Kopierstau. Und den Stress konnte ich mir nicht antun. Ich war halt immer sehr kurz geplant und hatte nie schon meine Reihen fertig. Dann musste ich immer abends zu Hause kopieren. Aber das ist ein anderes Problem. Okay. Und du hattest ja dann selber auch im Rahmen dieses Chores als Schülerin auch so einen positiven, inspirierenden Aspekt. Und inwiefern hat sich denn das in deiner Tätigkeit fortgesetzt? Also ich könnte mir vorstellen, es gab genauso natürlich die Positivelemente und Erfahrungen, wo man sagt, ja, genau dafür bin ich Lehrkraft geworden. Und dann, sonst säßen wir nicht hier, gab es sicherlich auch die Erfahrungen, die dich haben fremdeln lassen. Nimm uns da mal mit hin. Wie hast du das erlebt, deinen Berufsalltag?
Ja, also das gab es natürlich schon, dass ich das, was ich eigentlich auch meinen Schülern mitgeben wollte, auch so durchführen konnte und diese Vibes eben vermitteln konnte. Das war immer so zum Schuljahresende ganz schön, dann Früchte zu ernten und von den Schülern eben zu hören, was sie alles mitgenommen haben. Eine Schülerin sagte mal, oh, Frau Schulze, diese Bibelgeschichten, das sind ja Geschichten fürs Leben und so. Und ja, genau das wollte ich euch vermitteln. Weil es geht ja im Religionsunterricht gar nicht um Missionierung oder sowas, ne? Das ist so ein Klischee. Das waren die wirklich schönen Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann ihnen echt was mitgeben, tatsächlich auf ihrem Weg. Was hat mich fremdeln lassen? Einerseits die Stimmung in den Schulen, die ich erlebt habe. Da war ich von meinem evangelischen Gymnasium einfach was ganz anderes gewöhnt. Sicherlich auch als Schülerin mit der Perspektive. Man weiß ja auch nicht, was da im Lehrerzimmer gelaufen ist. Aber das war schon eine ganz, ganz andere Stimmung da, so wie ich sie erlebt habe. Und was ich dann so in den ersten Berufsjahren erlebt habe, war das komplette Gegenteil eigentlich. Also es wurde viel gemeckert, viel genörgelt. Verständlicherweise. Es gab dann mal eine Schule, da hatte ich eine lange Mittagspause und habe die im Lehrerzimmer verbracht und war hinterher immer total schlecht gelaunt und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Bis ich die Mittagspause mal woanders verbracht habe und ich bin ganz anders in die nächste Stunde gegangen. Also das ist krass, was diese Stimmung mit einem macht. Das ist das eine. Dann sicherlich auch der Umgang mit Berufseinsteigern in der Schule. Also es war halt schon sehr kalt, das Wasser, in das ich da geworfen wurde. Und würde ich vielleicht auch noch mal besonders hervorheben, so Begegnung mit Menschen in Führungspositionen in Schule tatsächlich, ne? Also wie ist der Führungsstil, wie ist der Umgang mit Menschen? Bis hin zu Gaslighting, muss ich einfach sagen, tatsächlich. Und zu guter Letzt Kirche. Kirche ist einfach nicht wahnsinnig zukunftsorientiert und auch nicht in Bezug auf den Religionsunterricht. Ich habe mir immer gedacht, ja Mensch, aber geht das jetzt so weiter, hier immer nur mit Randstunden? Das ist doch, kann doch nicht zukunftsfähig sein. Und eine Kollegin, die jetzt im Pfarramt ist, tatsächlich, die hat mir mal gesagt, Laura, wenn wir in Rente gehen, dann gibt es den Religionsunterricht nicht mehr. Das ist einfach auf lange Sicht wahrscheinlich ein Auslaufmodell. Da wird also auch nicht viel investiert, gar nicht mal Geld, sondern einfach auch Innovation und eine Möglichkeit, den Religionsunterricht wirklich auch allen Schülern schmackhaft zu machen.
Ach,
Da habe ich
interessant.
mir gedacht, also die Rahmenbedingungen, die geben das einfach nicht her, auch dass ich meine Arbeit so machen kann, wie ich das gerne möchte. Und das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, nee, das ist es irgendwie nicht.
Okay. Oh, das ist spannend, da muss ich mal einhaken, weil ich glaube, ein Bayer würde jetzt niemals zustimmen, dass das also das Religionsunterricht ein Auslaufmodell ist. Never ever. Und ich habe mitbekommen, du warst neulich auf einer Feierlichkeit, 30 Jahre Religionsunterricht in Berlin-Brandenburg, ne? Das ist überhaupt nicht im Bewusstsein von mir als, ja, Westdeutsche, wenn man es mal so sagen will, obwohl ich ja Ost-West, ne, diesen Dualismus gar nicht schüren möchte. Aber so, ich bin einfach mit dieser Gedanken, also diese Erlebniswelt, das musste für mich erstmal zu einem Aha-Erlebnis führen. Klar, es gab vorher keinen Religionsunterricht und dementsprechend ist der Status von Religionsunterricht, so wie du es schilderst, ja dann auch gar nicht mit vollster Überzeugung von der ganzen Gesellschaft so angenommen worden, vielleicht, wie das insbesondere möglicherweise in katholisch geprägten Bundesländern so ist. Okay. Das heißt, man struggelt ständig um seine Daseinsberechtigung.
Richtig, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also, Es ist so, Religionsunterricht ist hier in Berlin und Brandenburg freiwillig. Das heißt, die Eltern, es sei denn, die Kinder sind schon Eltern, ne? Aber eigentlich machen das die Eltern, die melden ihr Kind zum Religionsunterricht an. Es gibt auch katholischen Religionsunterricht. Es gibt ab der 5. Klasse in Brandenburg LER, das ist Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Es gibt auch Lebenskundeunterricht vom Humanistischen Verband. Also man hat die Wahl sozusagen. Und die Eltern können einen anmelden. Und die melden ihr Kind an, wenn sie im Elternabend in der 1. Klasse hören, wie toll Religionsunterricht ist. Aber ja, da gibt es dann verschiedene Gründe, warum Schüler sich abmelden lassen am Ende des Schuljahres. Und da muss man dann echt gucken, wie kommt man ins nächste Schuljahr? Fehlt einem vielleicht eine oder zwei Gruppen, weil einfach die Schüler sich für den katholischen Religionsunterricht plötzlich interessieren oder weil sie nachmittags Klavierunterricht haben. Also die Angst, das ist natürlich jetzt übertrieben mit Angst, aber das war schon immer eine Befürchtung. Wie geht das nächste Schuljahr weiter und was mache ich mit meinen Minusstunden? Da gibt es Lösungen für. Aber trotzdem ist das immer so eine Zitterpartie am Ende des Schuljahres gewesen.
Ach, spannend. Okay. Also ich habe es als Schülerin so erlebt, ich bin in Niedersachsen auf die Schule gegangen und da ist katholische Diaspora. Also da ist natürlich überall evangelischer Religionsunterricht. Ich bin auch evangelisch getauft. Ich war immer im evangelischen Religionsunterricht, bis ich mich in der Oberstufe abgemeldet habe, zugunsten von Werte und Normen. So hieß das damals. Jetzt ist es praktische Philosophie, zumindest hier in NRW. Und hier in NRW erlebe ich es andersrum. Da ist es eher so evangelische Diaspora. Da ist alles katholischer Unterricht und am Aschermittwoch kommen dann die Schüler mit dem Aschekreuzchen auf der Stirn in die Schule und man denkt so, krass, wo bin ich denn hier? Aber das liegt an meiner evangelischen Sozialisierung. Ich glaube, das würden jetzt andere als vollkommen normal erachten. Okay, so unterschiedlich ist der Status in Deutschland. Aber du hast natürlich jetzt auch Probleme geschildert, die haben überhaupt nichts mit deinem Fach zu tun, nämlich Führungsstil, Gaslighting, den Begriff wollte ich gerade noch mal aufgreifen. Da gab es auch eine Folge zu, diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gerade interessiert. Es gab mal eine Folge hier in Live After Lehramt, ich habe gerade die Nummer nicht parat, zum Thema Machtausübung, Manipulation und Gaslighting im Lehrberuf. Gaslighting beschreibt, dass wenn du ein Problem äußerst oder eine Beobachtung, das Gegenüber dir einreden will, hä? Also du irrst dich. Also das hast du jetzt gerade so aufgeschnappt, aber das ist gar nicht so. Also jemand möchte dir dein Empfinden absprechen, bis du dich irgendwann fragst, sag mal, bin ich die Bekloppte hier oder kann ich noch meiner Wahrnehmung trauen? Okay, und das hast du auch erlebt. Okay.
Ja, das habe ich auch erlebt. Genau, und vielleicht auch noch eine kleine Extra-Geschichte dazu, weil das, was ich gerade geschildert habe, das waren so Sachen, die haben sich im Laufe der 5 Jahre, die ich unterrichtet habe, entwickelt einfach, ne? Also mir war nicht von Anfang an klar, wo die Probleme da jetzt eigentlich liegen, was es so schwer für mich in Schule macht. Aber es gab eine Begegnung mit einer Kollegin, die war sehr, sehr prägend für mich nach wenigen Monaten. Ich würde sagen, das waren 2 oder 3 Monate, die ich da gerade im Schuldienst war, und zwar in einer Schule, die in einer sehr gut situierten Gegend im Brandenburger Raum ist. Also wir haben Eltern, die sehr gutes Geld verdienen, sehr gut aufgestellt sind, wo man erwarten würde, wow, die Kinder sind total fit, die haben richtig guten Religionsunterricht vielleicht auch vorher gehabt. Die sitzen artig auf ihren Stühlen und melden sich, wenn sie was sagen wollen. Und das war nicht der Fall. Und da bin ich ordentlich auf die Nase gefallen und hatte da so meine Probleme auch als sehr junge Lehrerin. Ich bin auch nicht sehr groß, mit 1,62 mich da auch in der Grundschule durchzusetzen. Und hatte dann eine Unterhaltung mit einer Kollegin, der ich das geschildert hatte, die dann zu mir sagte, ja, also wenn Sie sich nicht ändern, dann machen Sie den Job nicht mehr lange. Hat die mir so an den Kopf geknallt. Und erst dachte ich, ja, okay, dann muss ich mich wohl ändern, dann muss ich strenger werden und eine Lehrerin sein, die ich gar nicht sein möchte eigentlich. Hat sich natürlich nach wenigen Wochen rausgestellt, brauche ich gar nicht probieren. Und dann war mir eigentlich schon klar, den Job mache ich nicht bis zur Rente. Feierabend.
Ah, war diese Situation eine, die den Gedanken in dir gepflanzt hat?
Auf jeden
Oder denkst
Fall. Das
ja?
war leider schon wirklich nach so 4 Monaten der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt hier erstmal zu Ende, diese nebenberufliche Ausbildungsphase mit dem Seminar und der Abschlussprüfung und so. Ich mache das fertig, aber ich mache das nicht bis zur Rente. Das kann ich nicht. Weil ich mich nicht ändern möchte einfach. Also ich möchte hier nicht jemand sein, der ich gar nicht bin eigentlich.
Okay. Und hast du das an KollegInnen beobachtet, dass die, also wie muss man werden, damit man das schafft? Was ist deine These dazu?
Da ich die Kollegen gar nicht so gut kennengelernt habe, kann ich das gar nicht so beurteilen. Aber ich würde sagen, man muss schon ein Stein sein. Man muss ganz viel an sich abprallen lassen, gar nichts an sich rankommen lassen, eiskalt durchziehen. Ich glaube, so eine Persönlichkeit steckt dahinter. Die Kollegin, die mir das dann damals an den Kopf geknallt hat, die hat mir, nachdem ich dann von der Schule mich habe umsetzen lassen, also ich habe nochmal die Schule gewechselt zwischendurch, die sagte mir dann auf dem Sommerfest, also du, ich bin ja mit denen auch nicht zurechtgekommen. Ich hatte ja auch meine Probleme, wo ich so dachte, ja, sag mir das doch gleich. Also es hat jetzt nichts an meiner Entscheidung geändert, ne? Aber so einfach dieses ehrlich miteinander sein und sich eingestehen, dass man eben Schwierigkeiten hat und nicht zurechtkommt, allein das ist ja auch schon hilfreich, gerade für Berufsanfänger.
Auf jeden Fall. Habe ich auch so erlebt, dass die arrivierten, oder was heißt arriviert, die erfahreneren Lehrkräfte haben sich da gar nicht in die Karten gucken lassen. Oder auch in der Situation, wenn man da hospitiert hat, da wurde alles immer nur so aufgetischt und auch der Gedankengang, der hinter der Planung steckt, auch gar nicht mehr mit erörtert. Warum habe ich mir das so gedacht? Warum habe ich mir das so gedacht? Was ist meine Entwicklung dahinter? Sondern ja, so ist richtig. Genau. Mich hat auch mal eine, bei der habe ich Ausbildungsunterricht gemacht und die hat immer ihre Schüler aufstehen lassen im Fremdsprachenunterricht zur Begrüßung, aber auch zum Abfragen und hat die dann so richtig beim Vokabeln abfragen, also so Fünftklässler und Sechstklässler, so kaiserzeitlich aufstehen lassen und dann so erniedrigt sich wieder hinsetzen lassen, wenn sie was falsch gemacht haben. Und das musste ich dann auch machen in ihrem Unterricht. Und
Gott.
ja. Und es kam mir in dem Moment schon auch irgendwie komisch vor, aber ich hatte nicht das Standing zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, sondern ich habe das auch noch gefressen in dem Moment. Ja, okay, ja, so macht man das scheinbar hier. Oh, naja, okay. Okay. Und wie lange hast du es im Lehrberuf, naja, ausgehalten, will ich jetzt noch gar nicht sagen, aber der Satz läuft schon darauf hinaus. Wie lange hast du den Lehrberuf dann so durchgezogen?
5 Jahre. Und ausgehalten ist schon das richtige Wort. Ich habe genau 2 Jahre an der einen Schule und noch einer anderen Schule unterrichtet und dann noch mal 3 Jahre an einer anderen Schule. Und 2020 ging dann die Pandemie los. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einerseits relativ viel Zeit, auch mal nachzudenken, weil Religionsunterricht in der Pandemiesituation in den Schulen einfach nicht so relevant war wie Mathe und Deutsch. Das heißt, ich habe natürlich auch Unterricht in digitaler Form gemacht, aber ich hatte jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun und hatte Zeit, mal so auf mich wirken zu lassen. Wie war es denn eigentlich in den letzten Monaten insbesondere, die sehr hart für mich waren, aber auch in den letzten Jahren? Und dann gab es eine Situation, die mich wahnsinnig nachdenklich gemacht hat. Durch dieses Gaslighting wusste ich nämlich tatsächlich nicht mehr, wo hinten und vorne ist an manchen Stellen. Ich habe auch irgendwann angefangen, mir Sachen aufzuschreiben, was passiert ist, damit ich nochmal nachlesen kann. Das ist ein guter Tipp übrigens für die ZuhörerInnen. Und ich war einfach maximal verwirrt und habe mir selber nicht mehr so richtig Sachen zugetraut. Und es gab in der Pandemiesituation in regelmäßigen Abständen ja Beschlüsse, wie geht es jetzt weiter an den Schulen? Und die Beschlüsse wurden auch dann schulindividuell wieder ans Kollegium weitergegeben per E-Mail. In Brandenburg war das zumindest so. Und ich wusste dann manchmal schon von Kollegen, die haben schon eine E-Mail bekommen, aber ich nicht. Und dann habe ich überlegt, die ganze Nacht, woran liegt das jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Ist die E-Mail im Spam-Ordner gelandet? Ist unser Internet nicht in Ordnung? Habe ich die E-Mail aus Versehen gelöscht? Habe ich sie übersehen? So eine banalen Sachen wie eine E-Mail haben mich schon echt wach gehalten. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, das geht so nicht. Einfach aufgrund der Erfahrung, die ich vorher in Schule gemacht habe, war ich so verunsichert, das geht nicht. Wie lange halte ich es eigentlich noch aus, diesen Job zu machen? 2 Jahre, habe ich gesagt. 2 Jahre und dann bin ich reif für die Insel oder reif für die Therapie in dem Fall. Und das war so initial dann für mich so dieses wahnsinnig verunsichert sein, denken, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht. Das hat mir echt den Rest gegeben und da habe ich gesagt, nein, Schluss. Das geht so nicht.
Okay. Und jetzt ist dein Studienabschluss als Gemeindepädagogin ja nicht nur auf das Lehramt gemünzt gewesen. Hat das dazu beigetragen, dass du deinen Blick auch leichter weiten konntest, wieder auf andere Bereiche?
Ich würde sagen, ja. Also einmal in der Hinsicht auf Berufsfelder, die eben möglich gewesen wären. Andererseits aber auch, was meine Kompetenzen angeht, weil unser Studium auch schon sehr breit gefächert war und dadurch halt nicht nur Didaktik und Fachwissen im Vordergrund stand, sondern auch noch viele andere Kompetenzen. Ich denke da an Seelsorge zum Beispiel oder Öffentlichkeitsarbeit. Und dadurch ist es mir vielleicht relativ, na leicht jetzt auch nicht, aber leichter gefallen, mir mal zu überlegen, was könnte ich denn eigentlich noch so aus der Schule?
Okay. Und was war da so deine Reise? Also wir wissen ja so von unseren Kunden und Kundinnen, dass das einen ganz schön zum Verzweifeln bringen kann oder beziehungsweise einem auch die Tools fehlen. Wo suche ich? Wonach suche ich? Und dann geht es ja doch wieder besser, dann verschleppt man es erstmal noch wieder ein paar Monate und dann geht es aber doch wieder schlechter und dann weiß man aber immer noch nicht, wonach man suchen soll. Und wie hast du das auf die Kette bekommen? Denn du hast danach und nicht bei uns, sondern bei einer anderen, bei einem anderen Betrieb, können wir auch gleich drüber reden, dann deine Stelle gefunden. Wie bist du vorgegangen dafür?
Dazu muss ich auch wieder ein Stück ausführen. Ich habe nämlich noch vorher, bevor die Pandemie losging, eine Ausbildung zum Lerncoach gemacht und hatte dadurch sozusagen nochmal auch einen Ass im Ärmel und hatte erstmal die Idee, ich mache mich damit selbstständig. Nun ist es so, dass mein Mann auch selbstständig ist und irgendwie fanden wir das ein bisschen sehr tricky, wenn wir beide selbstständig unterwegs sind. Also habe ich mir überlegt, okay, wie kann man denn dieses Lerncoaching-Thema in Schule einbringen? Ich habe angefangen, ein bisschen mir ein Konzept zu überlegen, Ideen zu entwickeln, einfach erstmal rumspinnen. Ich habe dein Buch gelesen, tatsächlich. Das war aber in dem Moment gar nicht so relevant für mich, weil ich ja nicht verbeamtet war, sondern nur angestellt. Was ich da aber mitgenommen habe, war der verrückte Gedanke, oder ich habe mitgenommen, okay, ich brauche scheinbar ein Netzwerk, um mich beruflich neu zu orientieren. Und ich habe gedacht, ich habe gar kein Netzwerk. Was natürlich völlig absurd ist, weil ich zu dem Zeitpunkt schon auf Instagram aktiv war und meine Unterrichtsmaterialien dort beworben habe und überhaupt Content zum Religionsunterricht gemacht habe. Also ist natürlich total Banane zu denken, ich habe kein Netzwerk. Das waren zu dem Zeitpunkt auch schon so 4000 Leute, die mir da gefolgt sind. Und genau dieses Netzwerk, von dem ich ja dachte, ich habe es nicht, das hat mir ja dann zu meinem ersten Job nach der Schule verholfen. Also ich bin eigentlich sehr wischiwaschi vorgegangen, würde ich mal sagen. Ich habe mal hier und mal da geguckt, einfach Ideen gesammelt, wo könnte ich mich denn bewerben? Und dann erstmal drauf losbeworben tatsächlich.
Okay. Und ich denke, wir dürfen hier auch sagen, was dein Handle ist, also auf Instagram, denn da folgt dir vielleicht die ein oder andere Person schon und weiß gar nicht, ach, das ist die, die jetzt hier gerade den Podcast spricht. Also, worunter findet man dich auf Instagram?
Man findet mich bei Schatzkiste Religion auf Instagram.
Okay, und da sieht man dann wunderschöne Unterrichtsmaterialien. Oh Wunder, zum Religionsunterricht.
Was genau. Sonst?
Ja, und diese Materialien, also es gibt ja viele Lehrkräfte, die Materialien irgendwo feilbieten. Und das dürfen wir wahrscheinlich auch sagen, wo du danach dann tätig warst, nämlich bei, jetzt kommst du,
Eduki.
Bei Eduki, genau. Und das sagt vielleicht der ein oder anderen Lehrkraft schon was, entweder weil ihr euer Material da selbst hostet oder weil ihr Lauras Material da schon gekauft habt oder von anderen Personen. Und du hast dann wahrscheinlich über Instagram auch eine Ausschreibung von Eduki in deinen Feed gespült bekommen und gedacht, ach, da könnte ich mich ja auch mal bewerben.
So ungefähr war das tatsächlich, genau. Also dadurch, dass ich da schon eine Weile Autorin war, hatte ich halt auch Kontakt zum Team so ein bisschen. Ich war sogar im Januar 2020 zum Interview da. Da haben die so eine Religions-Special-Wochen gemacht und ich hatte da die Gelegenheit, mal im Büro vorbeizuschauen, mit Mitarbeitern zu sprechen. Und da war ich schon so, dass ich dachte, boah, hier möchte ich gerne mal arbeiten. Also nicht, weil da ein Kicker stand oder so, sondern weil da wirklich Leute
waren. Sondern der Obstkorb war.
Nee, weil da wirklich Leute waren, die kluge Fragen gestellt haben. Aha. Das hat mich total beeindruckt. Das kannte ich so aus Schule gar nicht. Da war eher die Standardfrage, machst du die Hofaufsicht eigentlich nachher? Und nicht, was denkst du denn jetzt eigentlich über dieses und jenes Thema? Das hat mich beeindruckt. Genau, und dann eines Tages gab es eine Story auf Instagram. Denn bei Eduki waren dann auch, oder damals noch Lehrermarktplatz, plötzlich alle im Homeoffice. Das ist jetzt Standard bei Eduki, weil alle remote arbeiten. Und man hat damals die Idee gehabt, wir machen so Mitarbeiter-Stories aus dem Homeoffice, um unseren Arbeitsalltag zu zeigen. Mhm. Und die Story, die ich dann da gesehen habe, das war ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung, war der Mitarbeiter aus der Personalabteilung, mhm, und hat so ein bisschen erzählt, was er so macht und wie er sich seinen Kaffee kocht und so. Und dann, ja, und übrigens, wir suchen hier gerade jemanden, der unsere Autoren betreut. Und ich habe die Story gesehen, dachte so, oh ja, interessant, gucke ich mir nachher nochmal an und wollte schon weiter swipen. Und dann dachte ich, nee, guck mir die jetzt nochmal an. Habe es mir nochmal angeguckt und dann gleich geschrieben, ja, ich würde es machen. Und dann kam eigentlich relativ schnell die Antwort, oh ja, cool, lass mal telefonieren, so ungefähr. Mhm. Ja, also da war auch irgendwie eine Portion Glück sicherlich mit im Spiel, dass ich eben diese Story gesehen habe und auch direkt reagiert habe, aber letztendlich war es das Netzwerk.
Mhm. Genau. Und da hast du gerade noch mal was ins Bewusstsein gehoben, was bei vielen Lehrkräften gar nicht so, ja, prominent ist. Jeder Mensch hat ja ein Netzwerk, ne? Nobody is an island, heißt es auf Englisch. Also keiner ist irgendwie eine einsame Insel, sondern man ist vernetzt. Aber man versteht oft gar nicht, welche Kontakte man einfach dadurch, dass man äußert, man sucht was, urbar machen kann sozusagen und die Kontakte wirklich auch nutzen. Und das ist auch eine Sache, wo wir unsere KundInnen direkt zu Anfang der Zusammenarbeit so ein bisschen hinschubsen, sich ihrem lokalen Netzwerk oder ihrem, ja, ihrem engeren Netzwerk zu öffnen und zu streuen, dass sie sich verändern möchten. Natürlich wohl selektiert. Die eigene Familie ist immer so ein Thema. Das könnte man vielleicht erstmal aussparen. Aber man kann ja überhaupt keine Angebote bekommen, wenn das Gegenüber nicht weiß, dass man sucht. Also irgendwie muss man sich ja bemerkbar machen. Und aus diesem Kokon rauszukommen, das ist für viele unserer Kundinnen und Kunden eine große Entwicklungsaufgabe. Und die ernten dann diese Früchte, von denen sie dachten, sie hätten überhaupt keine Connections. Also das ist nochmal ein guter Hinweis. Okay. Und du hast gerade gesagt, in der Schule hattest du negative Erfahrungen mit Stimmung im Kollegium und mit Führungsstilen. Und jetzt warst du danach in einem super hippen, wie ich glaube, Start-up mitten in Berlin. Und das war jetzt der totale Kulturschock? Oder was waren so die ersten Eindrücke von dir?
Das war der totale Kulturschock. Also erstmal, dass alle, also ich glaube, meine Kollegen im Lehrerzimmer sind auch alles nette Menschen. Das glaube ich nicht, nur das weiß ich auch. Bei so einem fancy Startup mit vielen jungen Leuten, die wirklich was bewegen wollen tatsächlich und auch können, das ist der große Unterschied, ist die Stimmung einfach eine ganz andere. Also da ist eigentlich fast jedes Meeting irgendwie eine kleine Party gewesen, weil es Erfolge zu feiern gab oder man hat natürlich auch private Dinge geteilt und sich dann zusammen gefreut. Das war das eine, die Stimmung auf jeden Fall. Und dann aber auch diese wahnsinnige Möglichkeit, Dinge zu tun tatsächlich. Also ich kann was bewirken, ich kann Einfluss auf etwas nehmen, ich darf Dinge tun, die Sinn machen. Und das andere ist mir gerade entfallen. Es fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Aber genau, Dienstwege. Das ist so ein Ding in Schule, aber auch insbesondere in Kirche. Und den Satz habe ich mindestens einmal gehört, halten Sie sich an den Dienstweg, Frau Schulze. Das war etwas, was ich dann, nachdem ich aus der Schule raus war, nie wieder gehört habe. Also klar gibt es in Unternehmen Hierarchien und Kommunikationswege, wo sich lohnt, die einzuhalten. Aber man hat auch einfach mal die Möglichkeit, Sachen anzupacken und loszulegen. Und das kannte ich so aus Schule überhaupt nicht. Da war der Enthusiasmus, den ich damals noch sehr ausgeprägt hatte, das war da überhaupt nicht erwünscht tatsächlich. So, also Dinge anpacken, damit bin ich eigentlich immer auf die Nase gefallen.
Jetzt bist du mittlerweile bei uns und wir arbeiten auch, also wir sind viel kleiner als Eduki, ne? Aber ich denke, wir haben auch verschiedene Dinge, wo wir ähnlich arbeiten. Und ich würde jetzt gerne noch einmal gegenüberstellen, Laura als Lehrkraft mit den Glaubenssätzen über sich und Laura als Arbeitnehmerin in der freien Wirtschaft mit den Glaubenssätzen über sich. Was hat sich verändert?
Also es hat sich definitiv verändert, dass ich eben Dinge bewirken kann, weil ich auch viel mehr die Möglichkeit habe, Sachen in die Hand zu nehmen. Also nicht dieses klassische Opfer bin, sage ich mal. Was sich auf jeden Fall auch verändert hat, ist, dass ich schaue, in welchem Umfeld ich mich bewege. Also es ist nicht nur privat natürlich, sondern auch das Arbeitsumfeld, weil mir eben aufgefallen ist, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, weil ich meine Arbeit sehr liebe. Also ich könnte manchmal 24 Stunden Dinge tun tatsächlich für die Arbeit, weil mir das so viel Freude bereitet. Und umso wichtiger ist es ja dann, dass man da ein super Umfeld hat einfach und ein tolles Team. Das hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich da drauf achte, dass das stimmt.
Und gibt es Dinge, also mir wird immer mal wieder berichtet von Personen, die diesen Schritt schon gegangen sind und eine gewisse Zeit dann auch beim neuen Arbeitgeber sind. Das habe ich noch ganz präsent. Ich war jetzt neulich auf einer Messe und auf dieser Messe habe ich viele Ex-Kundinnen getroffen und Ex-Kunden, die dann tatsächlich am Messestand ihres neuen Arbeitgebers auch standen. Und dann ist man sich in die Arme gefallen und oh, man hat berichtet und zusammen Kaffee getrunken. Und dann war die Aussage einer Person: Ich hätte nie geglaubt, was möglich ist, wenn man mich lässt und wie ich aufblühen kann und was ich überhaupt für Stärken entwickle, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Gibt es solche Dinge auch bei dir, die
Ja.
du entwickelt hast oder erst freischalten konntest durch den Wechsel des Arbeitgebers, nicht unbedingt, den Wechsel von Schule in was anderes?
Ja, definitiv. Und ich bin immer noch beim Freischalten tatsächlich, weil das echt so ein langer Prozess ist, dadurch, dass in Schule bei mir so viel deaktiviert wurde, einfach durch das System und die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Ich bin immer noch am Freischalten sozusagen und jeden Tag neu entdecken, was ich eigentlich alles kann. Ein konkretes Beispiel, ich überlege gerade. Naja, einerseits dieses kreative Ausleben auch so ein bisschen. Dann auch so IT-Gefrickel, also nicht programmieren unbedingt, aber so Lösungen für Probleme finden tatsächlich auch. Das habe ich als Schülerin immer sehr gerne gemacht. Da hatte ich Informatikunterricht. Das ist halt dadurch, dass ich dann auch keine Zeit mehr hatte, neben dem Beruf als Lehrerin komplett verloren gegangen.
Gab es auf dem Weg Aha-Momente, wo du vielleicht auch in Situationen gedacht hast, ah, okay, so geht's auch?
Ja. Also es ist ja so, wenn man mit Menschen irgendwie zu tun hat, sei es privat oder beruflich, es gibt immer mal Situationen, wo es nicht so läuft, wo die Kommunikation doof war oder ja, wo man vielleicht irgendwie, ich nenne es jetzt mal, einen Fehler gemacht hat. Das passiert einfach, das ist so. Und in Schule wird einfach ganz anders damit umgegangen. Also eigentlich gar nicht umgegangen, muss man ganz ehrlich sagen, so wie ich es erlebt habe, sondern man kriegt halt eins auf den Deckel und dann sieht zu. Oder du wirst halt ins Büro bestellt und denkst schon so, was kommt jetzt gleich für eine Standpauke? Und das habe ich einfach, seit ich aus Schule raus bin, komplett anders erlebt. Ein konstruktiver Umgang, eine gute Fehlerkultur, Kommunikation auf Augenhöhe, so dass man auch gestärkt aus so einer Situation rausgeht und nicht wie so ein Mäuschen, so, jetzt traue ich mich gar nichts mehr. Das prägt auch nachhaltig, muss ich sagen, so eine Schulkultur. Ich habe eine Schulleitung kennengelernt, die hat das aber total super hingekriegt. Also da bin ich manchmal auch mit so einem Gefühl nach Hause und dachte, ach, irgendwie war jetzt blöd der Austausch. Und das hat sich immer am nächsten Tag geklärt, immer. Weil die einfach so fit auch in Kommunikation war und so eine Situation auch im Blick hatte und das aufgelöst hat. Und das sollte ja eigentlich der Standard sein. Und so erlebe ich das auch nach Schule jetzt. Aber in Schule war das das komplette Gegenteil. Also mein Aha-Moment dabei ist eigentlich, man kann auch vernünftig mit Menschen reden.
Okay, das sagt ja dann schon viel über die Schulen aus, an denen du warst. Aber du hast gesagt, es gab auch das Positivbeispiel darunter.
Ja.
Das ist nochmal gut zu hören, denn hier und da kriegen wir auch immer mal Kritik ab. Ja, aber ich bin aber in einer Superschule. Ja, das kann ja auch genauso sein. Und ich hoffe auch, die Mehrzahl der deutschen Schulen sind auch genau so und von inspirierenden Personen geführt und im Wandel und die Leute haben Bock darauf. Ja, aber es gibt ja trotzdem den nicht zu vernachlässigen großen Anteil von Schulen und Lehrkräften, die eben genau das nicht leben und nicht in den Genuss dieser Kultur kommen. Genau, okay. Und jetzt bist du bei uns im Team und ganz intensiv auch für unsere Kursinhalte mit zuständig. Kannst du einmal beschreiben, was du eigentlich bei uns so machst?
Ja, das frage ich mich jeden Tag. Was mache
Ja,
ich hier eigentlich?
okay.
Nee, aber mir fällt es tatsächlich sehr schwer, das zu erklären, für Menschen, die gar nicht solche Jobbezeichnungen kennen oder auch solche Unternehmensstrukturen einfach gar nicht kennen. Ich bin Produktmanagerin. Ja, was ist das denn bitte, ne? Ich glaube, das kommt auch immer auf den Kontext an, in dem man Produktmanagerin ist. Aber ganz konkret, genau, also ich bin auch für die Kursinhalte zuständig. Ich schaue, dass das Produkt, also die Angebote und Kurse, die wir haben, eben zur Zielgruppe passen. Ich gucke, dass die Kursinhalte schick aussehen und ansprechend sind. Und das ist es eigentlich auch schon so im Großen und Ganzen, was ich so den ganzen Tag mache. Und
Ja,
das macht mir sehr
und
viel Spaß.
du entwickelst Kursmaterial und durchdenkst Kursstrukturen und didaktisierst im Grunde auch. Darum ist es so wichtig für uns, auch eine Ex-Lehrkraft auf dieser Position zu haben, weil unser Team besteht ja auch vorwiegend aus Ex-Lehrkräften, wovon wir nur profitieren, weil letztlich beherrscht jeder das Handwerkszeug, Dinge zu erklären, Dinge begreiflich aufzubauen, Dinge zielgruppengerecht zu kommunizieren und kennt natürlich auch genau die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und du bist auch, hast ein richtig gutes Händchen für Kurse aufzubauen und auf Logik zu durchdenken und zu testen und zu gucken, wie schließt das eine an das andere an, wo können wir dann nochmal jemanden abholen, was braucht es, damit man das noch besser versteht und Material aufzubereiten. Also da bündelst du im Grunde all das, meiner Meinung nach, was du bisher auf deinem Berufsweg so eingesammelt hast an Skills und Erfahrungen. Das kannst du hier immer wieder zum Scheinen bringen, wie ich immer wieder feststelle in den tollen Resultaten, die wir gemeinsam erarbeiten. Und du kennst ja unsere Kursprogramme jetzt auch sehr detailliert inhaltlich. Welche Themen erkennst du denn so wieder aus deiner eigenen Geschichte, wo du sagst, ah, spannend, da gibt es tatsächlich einen Umgang mit im Rahmen von Kursmaterial?
Ja, da steht auf Platz 1 Neurodiversität auf jeden Fall. Ich habe mich ja vorhin als introvertiert beschrieben und so bin ich damals auch durch die Welt gegangen, dass ich dachte, ja, ich bin halt so ein stilles Mäuschen, was untergeht in der Masse oder einfach nicht gut zurechtkommt. Aber hätte ich gewusst, dass introvertiert sein nicht nur introvertiert sein ist, sondern dass es da auch noch andere Begriffe für gibt tatsächlich, ohne da eine konkrete Diagnose zu haben, das hätte mir wahnsinnig geholfen, einfach meinen eigenen, also mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin, und dann vielleicht auch festzustellen, wo genau die Schwierigkeiten für mich liegen im Schulkontext, im Lehrerzimmer, im Klassenzimmer. Also das hätte mir schon geholfen, wenn es die Möglichkeit oder wenn ich das gewusst hätte, dass es dafür Begriffe gibt. Das ist ja oft so, wenn man nicht weiß, wie nennt man das? Care-Arbeit ist ja auch so ein Begriff. Dann, ja, dann gibt es da halt auch kein konkretes Bild für tatsächlich. Das steht also auf Platz 1, würde ich sagen, bei den Themen. Ideenfindung auch, wobei ich da, wie gesagt, sehr wischiwaschi vorgegangen bin, nicht sehr strukturiert. Und aber auch das Thema Risikoanalyse, Stichwort Finanzen. Also dieser Satz, ja, verkauf dich nicht unter Wert, du hast doch studiert, das kannst du doch nicht machen und so. Man muss letztendlich sehen, was braucht man zu nehmen, zum Leben, was ist einem wichtig, wie lässt sich das mit den eigenen Werten vereinbaren und dann wirklich auch mal einen Kassensturz machen tatsächlich. Also das ist auch so ein Thema aus dem Kurs, was ich sehr gut kenne.
Und jetzt hast du schon so einige Kundenentwicklungsgeschichten ja auch beobachtet und mitbegleitet. Und du bist ja auch bei uns in der Community aktiv. Gibt es da was, wo du sagst, oh, dieser Case ist mir besonders im Gedächtnis geblieben?
Also ein konkreter Case nicht, aber wenn ich so durch die Posts lese, dann sind es immer die Sachen, die mich besonders berühren, wenn es um so krasses Machtgefälle, Macht ausüben von Schulleitungen geht. Also alles, was wieder in Richtung Gaslighting geht, wenn ich sowas lese, denke ich immer so, oh krass, ja. Fühle ich total. Das, ja, trifft mich dann immer sehr und ich kann mir dann immer vorstellen, wie fühlt sich diejenige Person und ich denke mir dann aber auch, Mann, was hätte mir das gebracht? Und wenn es auch dafür einen Begriff gegeben hätte, schon, die gab es ja schon, aber ne, wenn ich dafür einen Begriff gehabt hätte und vor allem auch Gleichgesinnte gehabt hätte und mich nicht allein gefühlt habe. Und das ist, glaube ich, ein großer Schatz, den wir mit unserer Community haben. Man fühlt sich nicht allein. Man hat eben viele Menschen, die einen gleichen oder einen ähnlichen Startpunkt haben, die gleiche Gefühle haben, die gleichen Sorgen und aber auch vielleicht die gleichen Ziele vor Augen. Und das ist sehr wertvoll.
Wir segeln langsam auf die Zielgerade und zum Ende würde ich dich gerne fragen, wenn du an irgendeinen Punkt in deiner beruflichen Laufbahn zurückskippen könntest, wo du sagen würdest, ah, das wäre rückblickend ein Punkt gewesen, wo ich mir eine Weichenstellung gewünscht hätte oder wo eine Weichenstellung anders hätte passieren können. Gibt es da einen? Wie wäre diese Weichenstellung anders gewesen?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, es hätte schlechter kommen können. Also ich hatte ja durchaus Menschen an meiner Seite, die mich in dieser Zeit, in den 5 Jahren Schule, sehr gut begleitet haben. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, dann, also entweder würde ich immer noch in Schule sein, völlig frustriert sein, oder ich wäre schon eher ausgestiegen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass so dieser Weg von den 5 Jahren, das war gut so, wie es war. So, also wahrscheinlich habe ich auch einfach diese Zeit gebraucht, um zu realisieren, das geht so nicht. Und genau, also das hat ja auch alles am Ende super gepasst, muss man ja auch einfach sagen. Deshalb sehe ich da eigentlich gar nicht so richtig noch eine Weichenstellung, die es hätte geben können.
Und von deinem heutigen Standpunkt aus, mit dem Wissen über deine eigene Entwicklung und dem, was vielleicht so möglich ist und dem, was vielleicht ja irgendwann noch kommt und auch dem Wissen darüber, wie sich Menschen bei uns in den Programmen entwickeln. Gibt es etwas, was du einem Hörer, einer Hörerin als Impuls mit auf den Weg geben kannst?
Ja, glaub an dich. Du bist großartig, so wie du bist. Glaub an dich. Und das, was du fühlst und erlebst, das ist wahr. Und pack die Sachen an, aber glaub vor allem an dich.
Okay, vielen Dank. Jetzt wollte ich gerade sagen Amen und in dem Moment blieb es mir schon wieder im Hals stecken, weil ich dachte, ist das jetzt pietätslos? Nein, Amen. Amen to that. Okay, ich danke dir ganz herzlich, liebe Laura.
Sehr gerne.
Vielleicht wird die eine oder andere Person mit dir nochmal in Kontakt kommen, wer weiß. Ich freue mich, dass du hier deine Geschichte erzählt hast. Wir haben im Vorhinein schon besprochen, so viele Menschen kennen die noch gar nicht. Das heißt, wir... Nee. Hatten jetzt hier die exklusive Gelegenheit, daran teilzuhaben. Und dafür danke ich dir ganz, ganz besonders.
Danke fürs Dasein und Zuhören.
Okay, dann sage ich bis morgen. Wir sehen uns morgen schon wieder. Wir arbeiten ja miteinander. Und an alle unsere Hörerinnen, bis zur nächsten Woche. Tschüss und tschüss, Laura.